Heute Morgen habe ich mich gefreut an diesem schönen Sonnentag, den uns unser Gott noch einmal schenkt. Wir wollen jeden Tag genießen als eine Gabe Gottes, der ganzen Schönheit der Welt, die uns entgegentritt. Und ich will Sie darum heute Morgen grüßen mit dem Wort: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. In der Bibel heißt das auch die Macht Gottes. Und die Feste der Erde verkündet die Wunder seiner Hand. Wir wollen miteinander ein Lied der Anbetung Gottes singen. Wie groß ist des allmächtigen Güte? 485, die Verse 1, 2 und 4. Beten. Du großer Gott, unser Herr, du hast deine Herrschaft aufgerichtet über dieser Welt und über der Weite unseres ganzen Kosmos. Und wir können nur von Ferne ahnen, wie wunderbar deine Güte ist. Und wir kommen jetzt heute Morgen aus der Unruhe der letzten Tage und auch aus der ganzen Leere unserer Arbeit und unseres Wirkens. Und das bedrückt uns, dass so viel vor dir nicht bestehen kann. Und darum strecken wir jetzt die Hände aus, Herr, nach dir, damit du uns füllst mit deiner Gnade. Und wir bitten dich, dass du unser Leben ganz neu ordnest und dass wir einen Bezug gewinnen zu deinem Wirken heute und du unser Leben benützen kannst, dir zur Ehre und zu deinem Lob. Mach du aus uns etwas, was dich rühmt und dich preisen kann, dass wir dir nicht zur Schande leben, sondern unser Tag, heute und alle Tage, die du uns schenkst, dein Lob verkündigen. Alles, was uns sonst jetzt bewegt, wollen wir dir in der Stille sagen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Nun hören wir Familie Lautenschlager mit ihren Flöten. Lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 1, von Vers 18 ab. Das ist Seite 158 im Neuen Testament bei den ausgelegten Bibeln. Römerbrief, Kapitel 1, von Vers 18 ab. Da spricht Paulus von der großen Not, dass Menschen nicht mehr durch die Natur und die Schönheit der Natur, die Herrlichkeit Gottes erkennen können, sondern dass die Menschen an der Natur nur ihr eigenes falsches Gottesbild aufrichten. Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken mit der Vernunft wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen oder ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt. Das Sichtbare ist ja zugleich auch immer wieder das Vergehende, auf das wir unsere ganzen Lebensanschauungen bauen, das Nichtige. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert worden. Während sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes ausgetauscht gegen Bilder von vergänglichen Menschen und Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das geht um die Gottesbilder, die wir uns machen von Gott. Darum hat Gott sie auch in den Begierden ihrer Herzen der Unreinheit preisgegeben, sodass sie aneinander ihre eigenen Leiber schänden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und angebetet haben, statt des Schöpfers, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Wir hören noch einmal, Familie Lautenschlager. Erstaunlich viele Christen haben Probleme bei einem Umgang mit den großen Gaben Gottes, mit all den Gaben der Schöpfung. Wir sollten neu lernen, uns freuen an den vielen Dingen, die uns Gott schenkt. Von schönen Dingen der Kunst angefangen, über die Gaben des Leibes. Und darum wollen wir jetzt auch dieses Danklied singen, sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, 233, die Verse 1 bis 3. Das wollen wir neu lernen, die Welt auch als Königreich unseres Gottes wieder zu sehen und uns daran zu freuen. Diese leidende Welt, in der so viel geweint wird, bleibt dennoch das Königreich unseres Gottes. Wir haben ja jetzt vor, einige Predigten über die ersten Blätter der Bibel zu halten. Wir wollen dabei nicht das auch sagen, was Sie in vielen gelehrten Büchern finden, die sich mit den wissenschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Wir wollen durch das Wort Gottes ein Licht auf unserem Wege bekommen, für unser Leben Klarheit. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war, und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die an jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, an jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, an jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden, Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten und Tage und Jahre, und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten. Und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Auch diese kleinen Hinweise der Schöpfungsgeschichte sind ja so wichtig, wie Gott der Welt die Kraft gibt, dass die Erde aufgehen lässt, die Pflanzen, dass das Meer die Fische hervorbringt. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, an jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vöglein, jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so, und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war, und Gott sprach, nein, da brechen wir ab, das machen wir das nächste Mal, von Vers 26 ab, von der Erschaffung des Menschen. Herr, erkläre uns die Werke deiner Hand. Amen. Jetzt wollte ich Sie erinnern an all die schönen Bilder, die Sie schon von dieser Welt gesehen haben. Und Sie müssten jetzt noch einmal an unserem Auge vorüberziehen, wenn es nur an einem Herbsttag der Sonnenschein war, der durch eine Waldlichtung fiel, wo man den Dunst sieht und noch einmal die Farben der Natur aufleuchten. Ob es Urlaubseindrücke waren in den Bergen, die wilde Schroffheit der Bergriesen in ihrem ewigen Schnee und das liebliche Tal, ob es die Gewalt des Meeres war im Sturm oder ob es ein Augenblick war, wo wir vor dem Wunder eines eben geborenen Kindleins standen. Irgendwo hat uns die Macht und Größe Gottes eingefangen. Und seitdem es Menschen gibt, haben sie über die Größe der Schöpfung nachgedacht, ja gegrübelt und haben das Geheimnis der Natur zu verstehen versucht. Und je mehr Menschen drüber nachdenken, umso mehr wird auch deutlich, dass ja hinter diesen ganzen Fragen nach dem Verständnis die Frage nach meinem eigenen Leben steht. Woher kommt die Welt und woher komme ich? Wo war ich vor 200 Jahren? Und wo werde ich sein, wenn ich mein Leben beschließe? Was steht denn hinter dieser ganzen Welt, die ich betasten, berühren und sehen kann? Wo läuft sie hin und was können wir an ewigen Aussagen über diese Welt machen? Ich bin froh, dass uns das Wort Gottes ein paar wichtige Hinweise gibt. Und ich möchte heute an drei Stellen zeigen, wie sie uns etwas zerstört. Das, was hier in der Bibel steht, wendet sich gegen unsere trügerischen Hoffnungen. Wenn man sich heute ein wenig umhorcht, wie die Menschen die Welt verstehen, in der sie leben, dann wird das mit einer saloppen Leichtigkeit gesagt. Das ist eben alles so geworden. Wenn man nachfragt und sagt, aber wie ist denn das geworden, dann sagen die Menschen sehr unbekümmert, ja nun, wie soll das auch gegangen sein, ich weiß es nicht. Es wird eben so gekommen sein, wie wenn es die selbstverständlichste Sache der Welt wäre. Das ist von alleine gekommen, sagen sie dann. Das ist von selbst gekommen und da steht dann dieses Wort vom Zufall, das sich bei den meisten Menschen eingebürgert hat als die Grundhaltung. Ich möchte hier, schon weil ich in Biologie und in Physik immer zu schlecht war, nicht versuchen, in die Geheimnisse auch der ganzen großen Erkenntnisse der Menschen über die Weltentstehung einzudringen, aber ich habe mir einen Satz notiert von einem Forscher, Denui, der sagt, damit nur ein Eiweißmolekül in der Welt aus Zufall entsteht nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, müsste man die Elemente in der Lichtgeschwindigkeit schütteln, um die nötigen Kombinationen zu erreichen. Und bräuchten, damit nur ein Eiweißmolekül aus Zufall entstehen könnte, eine Zeit von 10 hoch 234 Milliarden Jahren. Dass nur durch Zufall ein Eiweißmolekül entstünde, von einem Lebewesen noch gar nicht zu reden. Schon von dieser Seite her ist der Gedanke, der die meisten Menschen bewegt, an den Zufall so lächerlich und so sinnlos. Und doch müssen wir immer wieder sagen, ich kann keinen Menschen zur Erkenntnis der Größe Gottes bringen über seinen natürlichen Sinn. Und sie sollten es doch wissen. Und dann wollen wir auch nicht mehr versuchen, anderen es anzudemonstrieren. Man kann an Gott, den Schöpfer, nur glauben durch Offenbarung. Und das, was hier auf den ersten Blättern der Bibel steht, ist Offenbarung, die Gott denen gegeben hat, die es für uns aufgezeichnet hat. Das ist Erleuchtung. Ein Licht muss uns Gott aufstecken. Ich muss das gleich abwehren gegen das Missverständnis. Wenn wir sagen, dann ist es also eine Glaubensaussage. Wir meinen ja immer, Glauben, das sei so, was jeder nach seinem Gutdünken sich zurechtlegen könnte. Glauben, das sei das Spiel der eigenen Fantasie, so wie jeder sagt, ich habe meinen eigenen Glauben oder im Württemberg sein eigenes Gläuble. Das bastelt er so nach seinem Gutdünken zurecht, darum kann es nie gehen. Im Hebräerbrief im 11. Kapitel steht, Durch den Glauben, durch das Erkennen Jesu, das meint ja das Neue Testament mit Glauben, durch das Wissen von Jesus sind wir davon überführt worden, von der Wahrheit überführt worden, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist. Und das können Sie anders nicht erkennen und anders nicht verstehen. Für uns hat dann natürlich die Welterkenntnis einen doppelten Grund. Wir müssen sagen, wenn wir hinaussehen in die Welt, dann sind wir überwältigt von der Macht und Größe der Schöpfung, die wir sehen. Und je mehr wir eindringen in die Geheimnisse der Natur, da tritt uns nur die Größe Gottes entgegen. Für einen glaubenden Menschen wird diese ganze Natur durchsichtig. Aber das andere kommt mit dazu, ein inneres Überführtwerden durch das Wissen und die Größe Jesu, wie er diese ganze Welt zusammenhält. Und das gehört für uns dazu. Aber jetzt muss ich davon reden, wie diese trügerische Hoffnung auf den Zufall heute uns am Leben hindert, unser Leben zerstört und die meisten Menschen sogar gar nicht mehr befähigt, das Glück des Lebens zu finden. Und jetzt wollte ich die ganzen Verse noch einmal entlang gehen, wo da steht, wie die Erde wüst und leer war. Im Hebräischen steht ja hier das Tohu wa Bohu, diese Welt des Chaos, in die Gottes Schöpfungswort hineinspricht, da Befehl es werde. Und dann ordnet Gott aus diesem Chaos eine schöne, unbegreiflich schöne Welt. Wenn solche Dinge durch Zufall entstehen würden, dann hätte das einen Grund, dass wir das Chaos unseres Lebens, das ja immer wieder sichtbar wird, noch lange vor uns herumschieben. Wir leben ja gar nicht in der heilen Schöpfung. Wir leben als zerrissene Menschen, mit wilden Sinnen, die wir nicht zähmen können, mit finsteren Gedanken, mit einem Geist, der uns nicht zum Licht führt, sondern oft in die Tiefe, mit einem Leib, der uns viele Rätsel aufgibt und den wir kaum steuern können. Und wenn uns dann noch die Seelenärzte hineinleuchten in die Tiefe unseres Unterbewussten, dann erkennen wir das Wunder der Schöpfung, dass Gott diese Chaosmächte ja nur gebannt hat. Im Sündenfall sind sie wieder hereingekommen in die Welt. Mit unserem Paktieren mit dem Teufel, mit der Sünde, kommen die ganzen Zerstörungsmächte in unser Leben. Wer Sünde tut, der wird der Sklave der Sünde. Und nun haben die meisten Leute die Meinung, das wird sich von allein machen. Es kommen sicher bessere Zeiten. Da wirkt sich der Glaube an den Zufall so verhängnisvoll aus. Nein, keine Ehekrise meistert sich von allein. Keine Schwierigkeit ihres Lebens meistert sich von allein. Sie können auch nicht mit irgendwelcher Willensanstrengung gegen alle diese Fehlentwicklungen ihres Lebens angehen. Wüst und leer, unfruchtbar, verdorrt, so dass nichts drauf wachsen kann. So war das da, wo das einsetzt, als Gott spricht. Und wir glauben gar nicht, dass die Urstofflichkeit der Welt für uns irgendetwas Befriedigendes hat. Mir geht es jetzt darum, dass wir heute vor Gott erkennen, wie er ein Leben heil machen kann und zurechtbringt und neu macht, wie er das Wüste und Leere neu ordnet. Es braucht gar nichts anderes als sein Befehlswort und es geschieht. Er ruft dies hinein in ihr Chaos hinein, heute Morgen. Ruft Gottes Schöpfungswort, es werde. Wenn Jesu Heilungskraft sie berührt, dann wird ein Leben frei von allen schrecklichen Veränderungen. Es ist ein Heilungsprozess ungeahnten Ausmaßes, der hineingeht bis in unser pervertiertes Charakterleben hinein. Und das Große ist, dass Jesus Menschen umformt und neu schafft. Diese Schöpfungs Geschichte ist ja nicht nur eine Geschichte, die wir sehen in der ersten Schöpfung, sondern heute in der Neuschöpfung Jesu noch einmal. Das hat Paulus im Epheserbrief, im Kolosserbrief so deutlich gemacht, dass die ganze erste Weltschöpfung schon durch Jesus geschehen ist, der damals sein Wort gerufen hat über das Chaos der Welt. Es werde. Der ruft es heute noch einmal hinein. Warten Sie doch nicht auf irgendwelche Zufälle. Die kommen nicht. Und die Finsternis der Welt. Wenn der Prophet Jesaja dann sagt, Finsternis bedeckt das Erdreich. Wenn man heute sieht, wie junge Menschen dahinlaufen, nichts erwarten vom Leben, keine Hoffnungen, keine Freude haben. Da wollte man nur beten und rufen, Herr Jesus, jetzt ruf du noch einmal hinein, es werde Licht. Wissen Sie, dass es kein zerstörtes Leben gibt, auch wenn alle Regungen der Liebe erstorben sind und nur noch Hass da ist, in dem Jesus nicht Licht schaffen kann, so helles Licht, dass alles neu wird. Und er scheidet Licht und Finsternis. Das geschieht im Wunder der Bekehrung, wo ein Mensch umkehrt und die Hand Gottes fasst. Und es kommt zur Trennung und zur Erneuerung des Lebens. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in eure Herzen gegeben. Wir leben nicht bloß im Rückblick und wir denken nicht bloß an die schönen Blumen, die blühen, und an das Grün der Wälder, sondern mach in mir deinem Geiste Raum, Herr. Heute, in meinem krisenhaften Leben, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass du deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Ich wollte, dass sich das jetzt auswirkt, was wir hier lesen, in erneuerten Familien, in einem neuen Bezug zu unserem Körper und unserem Leib und all den Kräften unseres Lebens. Zu einer ganz neuen Einstellung, auch zur Lebenszeit bis hin zum hohen Alter, das uns Gott schenkt. Gaben unseres Gottes, die er erleuchten und hell machen will. Ich habe also gegen trügerische Hoffnungen gesprochen. Gegen diesen Zufallsglauben. Und jetzt muss ich ein Wort gegen die qualvolle Isolierung sagen. Wo Menschen nicht mehr die Schöpfungsgeschichte kennen, das Wunder der Erschaffung der Welt und ihres Lebens, ziehen sie sich zurück. Das ist ja alles ganz alltäglich, was einst der große Gelehrte Rousseau uns gebracht hat, der uns auf die Spur gesetzt hat, dass der Mensch überhaupt nicht schlecht sei. Das, was unsere jungen Menschen so begeistert, sie sind gut. Nur die Zwänge sind schlecht. Lasse nur wachsen, wehret ihnen nicht. Und dann kommt der Ruf schon bei Rousseau zurück zur Natur. Ich sehe auch in manchem unserer gegenwärtigen grünen Bewegung so viel von diesem Heilsglauben, dass das klar ist, wir sind ganz mit einig und wir arbeiten gerne mit, wenn es darum geht, diese kostbare Welt und die Gaben Gottes zu erhalten. Da wollen wir ganz mit dabei sein und mitstreiten. Aber wenn sich damit der Glaube verbindet, als ob ich im Grünen mein Heil und mein Leben finden kann, als ob ich nur durch den Wald spazieren müsste und da die Gottheit rauschen höre, dort werde ich eingeschlossen sein in eine qualvolle Isolierung. Und wie ist es jetzt den Kranken zumute, die mit ihrem sterbenden, verwesenden Leib allein sind? Die Natur tröstet mich dann nicht. Und wenn ich in der Natur den Kampf aller gegen alle sehe, eins meiner Kinder hat eine fleischfressende Pflanze gehabt. Das war so nett, wie da die Mücken gefangen wurden, aber dann konnte sie nachts nicht mehr schlafen. Weil das so grausam anzusehen war, wie da so ein ganzes Insekt verschlungen wurde von diesen kleinen Blättern und da etwas sichtbar wurde von dieser grausamen Natur. Die Natur tröstet mich nicht. Und wir wissen auch von so vielen, die aussteigen wollen und in unserer gottlosen Welt macht sich eine Verneinung des Lebens breit. Dass Menschen Angst haben, Kinder zu gebären. Und sagen, es ist besser, wir töten Kinder im Mutterleib, als dass wir sie aufziehen. Weil man Angst vor dem Leben hat, in der qualvollen Isolierung. Darum möchte ich Sie auf einen Punkt der Schöpfungsgeschichte hinweisen. Warum hat Gott überhaupt die Welt geschaffen? Er hätte es doch nicht nötig gehabt. Er hätte doch an sich selbst gefallen haben können, nachdem Gott mit seinem Sohn wach in Ewigkeit vor die Welt geschaffen wurde, war Jesus beim Vater. Warum hat Gott die Welt geschaffen? Weil Gott uns zum Gespräch haben wollte. Er wollte mit uns eine Beziehung haben. Es ist Gottes großer Schmerz, dass er mit uns nicht reden kann. Und die ganze Natur will diese Beziehung zu Gott ja nur aufbauen und unterstützen. Und genau macht der Mensch das Gegenteil. Wir nehmen die sichtbare Welt und machen uns einen Glauben zurecht. Ohne Gott. Eine Lebenshaltung ohne Gott. Das ist in Jesus auch noch einmal unterstrichen, was in der Schöpfungsgeschichte steht. Dass Gott diese Welt geliebt hat so sehr, dass er seinen Sohn für diese Welt dahingab. Das steht schon auf den ersten Blättern der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott will das Schöne des Lebens und der Welt haben. Und da, wo diese Welt sich von Gott abgekehrt hat, ist diese Welt in ihren großen Zwiespalt hineingeraten. Und das wissen wir, dass diese Welt erneuert wird, weil sie erlösungsbedürftig ist, so wie der Mensch erlösungsbedürftig ist. Und das kann die Bibel in ihrer ganzen plastischen Art sagen, dass wir auf eine neue Welt zugehen, wo der Säugling seine Hand in das Loch der Otter steckt und nicht mehr stirbt und wo der Löwe keinen Menschen mehr zerreißt. Dass Gott eine neue Welt schafft, in der das Leiden der Kreatur ein Ende hat, wo das Seufzen der Kreatur zu seinem Ziel kommt. Und darum dürfen wir doch diese Natur erkennen als eine in der Liebe Gottes geschaffene Natur, mit der er uns erfreuen will. Und ich wollte, dass Sie wieder einen Bezug bekommen, auch nicht mit schlechtem Gewissen, heute den Wohlstand genießen, den uns der Herr schenkt, dass Sie an den Tisch sitzen können und von Herzen ein Loblied singen. Das Tischgebet ist doch für uns nicht eine fromme Sitte, sondern wie können wir denn das genießen, ohne Gott zu danken? Und wenn wir uns morgens die Kleider an den Leib anlegen, ach, wie wunderbar hat uns Gott geschaffen und dass er uns die Kraft gibt für diesen Tag. Das sind doch seine Liebeszeichen, weil Gott will, dass ich lebe. Der Grund, dass ich Ja sage zum Leben, das ist, weil Gott leben will in seiner Liebe und der Grund der Schöpfung war die Liebe Gottes. Mir tut es leid, dass in unseren Gesangbüchern das schöne Lied von Philipp Spitta fehlt, aus dem ich nur ein paar Verse lesen will, weil viele es kennen. Freuet euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der Freud. Oh, was hat für Herrlichkeiten unser Gott da ausgestreut. Und doch ist sie seiner Füße reich geschmückter Schemel nur, ist nur eine schön begabte, wunderreiche Kreatur. Freuet euch an Mond und Sonne und den Sternen allzumal, wie sie wandeln, wie sie leuchten über unserem Erdental. Und doch sind sie nur Geschöpfe von des höchsten Gottes Hand hingesät auf seines Thrones weites glänzendes Gewand. Wenn am Schemel seiner Füße und am Thron schon solch ein Schein, oh, was muss an seinem Herzen erst für Glanz und Wonne sein. Sie kriegen einen Bezug zur Schöpfungsgeschichte nur über das Herz Gottes. Wenn Ihnen Gott sein Herz enthüllt, wie er wirklich über Sie denkt, in seiner großen Liebe in Jesus, wie er Ihnen alles schenkt, was er hat. Und dass seine Kraft in schwachen Menschen mächtig sein will. Und seine Gnade in uns. Die Kraft, die er damals wirken ließ, als er die Welt geschaffen hat, die will er heute wunderbar auch geben. Und ein drittes, gegen das sich unsere Schöpfungsgeschichte wendet, ist die ziellose Wanderschaft. Ja, das Leben des Menschen hat kein Ziel. Er weiß nicht, woher er kommt und er weiß nicht, wohin er geht. Und die Fragen bleiben, weil er sein Leben nur versteht als Teil der Natur. Und das gibt uns keine Antwort. Und dann kommen all die abenteuerlichen Religionsvorstellungen von diesem Kreis, in dem man ewig geht und ewig wandert. Der ewige Kreislauf der Natur, des Sterbens und Wiederauferstehens. Wenn heute bei uns Leute der indischen Lehre der Wiederbringung aller Dinge in diesem heidnischen Sinn anhängen, möchte ich Sie daran erinnern, dass dies im Hinduismus die qualvollste Anschauung ist. Und jeder Inder schreit, dass er ausbrechen kann aus diesem Kreislauf, zur Erlösung kommt. Weil das Ziellose im Kreisgehen nicht auszuhalten ist. Und da bricht die Offenbarung Gottes ein in der Schöpfungsgeschichte und sagt, am Anfang, das fängt an, ja, was war davor? Ich weiß es nicht. Das hat Gott ihnen verborgen, das kriegen sie nicht raus. Am Anfang und von dem Augenblick ab gibt es Ablauf der Zeit und gibt es Geschichte. Und das war für die Juden und für die Christen so wunderbar, dass sie erkannt haben, der heutige Augenblick hat entscheidende Bedeutung. Und ich kann Geschichte machen in der Verantwortung vor Gott. Das ist ja erst durch die Offenbarung Gottes in der Bibel geschehen, dass Menschen den heutigen Augenblick erkannt haben und verstanden haben, dass ich Zukunft gestalten darf in Verantwortung. Jeder Augenblick kommt nicht mehr zurück. Und wo läuft mein Leben hin? Auf ein Ziel. Haben Sie das Ziel? Nur einer ist der Ewige, der allmächtige Gott, vor dem wir stehen. Und er ruft mich heute, weil er heute mein Leben öffnen will für sein Wirken und mich auf seine Zukunft hin, auf seine Ewigkeit hin ausrichten will. Es wird der letzte Tag kommen, der Gerichtstag Gottes, bei dem wir Rechenschaft geben müssen über jedes Wort, das wir geredet haben. Und über jede Tat, die wir getan haben, sei gut oder böse. Weil ein Anfang ist, ist ein Ende. Und weil ein Ende ist, ist der Tag heute von solchem Gewicht. Das ist wunderbar, dass uns Gott aus der Ziellosigkeit herausholt. Und dass wir jetzt vor dem ewigen Gott stehen, der uns heute ruft, unser Leben neu zu ordnen, vollständig neu, und uns hineinzustellen unter seine segnende Macht. Amen. Nun singen wir vom Lied 233, die Verse 5, 6 und 9. haben wir heute einen Besuch da. Dieter Kuret ist Missionar in Bolivien. Bitte schön, Bruder Kuret. Er wird uns nun ein Wort sagen aus seiner Missionsarbeit.
Einen schönen guten Morgen. Ich halte es nicht mehr gut Schwäbisch. Ist mit Schweizerdeutsch vermischt, weil meine Frau Schweizerin ist. Wir arbeiten in Bolivien, in Südamerika, unter Indianergruppe. Und ich habe den Eindruck, dass das Leben von den Naturvölkern so schön dargestellt wird in Deutschland, in Europa, wie es der Wirklichkeit einfach gar nicht entspricht. Ich denke da jetzt im ganz besonderen Sinn, das Leben vom Indianer ist von Angst prägt. Er hat Angst, und zwar nicht Angst vor der Umwelt, sondern Angst vor den Geistern, vor den Dämonen. Und von daher ist sein Leben prägt. Er muss gewisse Sachen machen, dass er sich den Zorn von den Dämonen, von den bösen Geistern nicht zuzieht. Er muss gewisse Sachen machen, muss gewisse Sachen nicht machen. Und so ist das Leben von Angst prägt, das tägliche Leben. Und der Missionar steht mittendrin in der Auseinandersetzung, mittendrin in der Angst. Der Missionar steht da nicht einfach drüber. Und es ist eben das Tollste zu erleben, der Missionar, für den Missionar zu erleben, wie er, wie ihm geholfen wird in der Angst, wo der Missionar auch durchsteht, wie Jesus Christus ihm da durchhilft, durchträgt. Und es ist eben das Tollste für den Missionar im Indianer sagen können, es ist jemand da, wo dir in der Angst, in der wo du lebst, draus helfen will. Es ist jemand da, der wo drüber steht, nämlich Jesus Christus. Vielleicht noch kurz, die Angst geht so weit, wenn jemand krank wird, wird er nicht einfach krank, weil er jetzt eine Grippe hat, sondern weil der Zauberer ihn krank gemacht hat. Und das ist nicht nur eine Einbildung, das ist so. Und es geht so weit, dass Menschen sterben, weil der Zauberer ihnen der Tod angehängt hat, weil er ihn verzaubert hat. Und so ist das Leben einfach von Angst prägt. Und da ist das was Tolles, wenn man da mit der frohen Botschaft von Jesus Christus kommen kann und sagen kann, da ist jemand, der wo da drüber steht, da ist jemand, wo mächtiger ist als der Zauberer, wo mächtiger ist als die satanische Mächte, nämlich Jesus Christus.
Vielen Dank, Dieter Kuret. Und auch Grüße an die liebe Frau. Wir wollen in die Fürbitte unsere Missionare einschließen. Wir wollen nicht vergessen, dass ja dort in Südamerika der Missionar Chester Bittermann von Terroristen entführt und dann auch ermordet wurde, weil die Missionen sagen, wir werden keinen auslösen. Das Leben eines Menschen ruht in der Hand Jesu. Und wir sind dankbar, dass keiner der Missionare deshalb zurückging, sondern seinen Platz weiterbleibt und dem Herrn dient. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hilfst uns zu diesem ganz neuen Blick, diese Welt nicht zu sehen als eine feindliche Welt, sondern als eine von dir geschenkte Welt. Und wir wollen jetzt vor dir auch unsere Lebensängste ausbreiten. So manche von uns haben Angst vor der Berufsarbeit, vor der Schule, vor Menschen, die uns begegnen. Da wollen wir dies ganz neu hören, dass du der Herr bist. Und gib das jetzt auch unseren Kranken so fest im Glauben, dass sie es wissen, dass du viel größer bist als alles, was uns Not machen will, und dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann, dass alles nun mithelfen muss, da wo wir dir gehören, dass es uns zum Besten dient. Gib uns diesen Frieden ins Herz und hilf uns auch zu einem rechten Gebrauch der Gaben, dass wir sie nicht nur für uns gebrauchen, dass wir uns nicht damit absichern wollen, sondern dass wir ja nur leben können aus deiner schenkenden Güte und aus deinem Tragen. Wir möchten dir danken, dass du uns, jeden von uns, nun so fest in deinen Frieden nimmst. Und wir möchten Fürbitte tun, auch für all die Missionare, die das verkünden, gerade dort, wo die Angst vor der Kreatürlichkeit einmündet in die Dämonenfurcht. Gib doch dort durch dein Evangelium Befreiung, dass Menschen die Gabe der Geschöpflichkeit erkennen und dich damit preisen können. Sei du auch bei den einsamen Boten draußen und stärke sie. Wir möchten dich auch jetzt bitten, überall in der Welt, wo Not herrscht und wo Menschen verlassen sind, auch da, wo deine Kinder Unrecht leiden oder in Haft sind oder unter Druck stehen, gib ihnen, dass sie mit frohem Mund dein Evangelium predigen. Und lass du dies geschehen, dass auch in der Dunkelheit unserer Tage dein Licht scheine, hell scheine und viele Menschen selbst darin das Leben finden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Wir lassen den Liedvers wegfallen. Wir haben ein paar Sachen noch mitzuteilen, die sind sehr wichtig. Auf Ihrem Platz vor Ihnen liegen drei wichtige Dinge. Unser neuer Notizenzettel, der überschneidet sich bei den Gottesdiensten mit einigen schon, die auf dem alten stehen, aber das ist dann auch gut zu Ihrer Übersicht. Wenn Sie die anderen Dinge sorgfältig lesen, das sagen wir jetzt nicht mehr, dann liegt die Einladung da zu der Sommerfreizeit am Lago Maggiore. Wir haben ein sehr schönes Haus gewonnen. Es tut uns leid, wenn unsere Freizeiten immer so rasch voll sind. Auch leider ist Friolsheim unser Wochenende schon überfüllt. Melden Sie sich bitte rasch an. Und auch die von Ihnen, die noch gar keine so Verbindung zur Gemeinde haben, benützen Sie das doch, hier sich jetzt schon für den nächsten Sommer anzumelden, weil das sich rasch füllt. Das Programm des Evangeliumsrundfunkes hatten wir am letzten Sonntag leider nicht. Nehmen Sie dies mit und lassen Sie sich das laufend kostenlos zusenden. Sie kriegen hier die Sendungen in einer hilfreichen Weise für Ihr Leben. Ich kann Ihnen nur Mut machen zum Evangeliumsrundfunk. Wenn Sie Schwierigkeiten haben bei der Einstellung, dann können wir das schon helfen. Das lässt sich machen. Man kriegt sogar auf den kleinen Transistorradio oft großartig rein, wenn es nicht ein allzu uralter Apparat ist. Nehmen Sie das Programm mit. Wer seine Adresse da lassen will, damit ihm das Programm zugeschickt werden soll, da hinten liegen auf den Fenstersimsen so Blöckchen und Kugelschreiber. Schreiben Sie auf den Zettel Ihre Anschrift, bitte um Zusendung des Programms, dann kriegen Sie das in Zukunft kostenlos an Ihre Heimatanschrift zugesandt. Sie können auch selbst an den Evangeliumsrundfunk hinschreiben. Jetzt. Unser Herr Hirzel hat noch gebeten, dass man abkündigt, unser Organist Erich Hirzel veranstaltet in unserer Kirche ab morgen, Montag, 13.09., an der Orgel eine Vortragsreihe mit Choralbearbeitungen von der Zeit des Frühbarock bis zur Mitte unseres Jahrhunderts, viermal, 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Angebote der Stuttgarter Volkshochschule statt. Hierauf wird unsere Gemeinde hingewiesen, es wird für Liebhaber der Orgelmusik sicher interessant werden. Die Anmeldung kann auch noch am 13.09., also morgen Abend, vor Beginn des ersten Vortrags erfolgen. Dann haben wir unsere Kleidersammlung für Uganda. Das funktioniert nur so, wenn Sie das Porto auch gleich zur Verfügung stellen. Wenn Sie alte Kleider ablegen, dann müssen Sie das vielleicht noch mit dranrücken, dass wir sie dorthin schicken können. Es ist auch in einem Missionsgebiet nicht leicht, gebrauchte Kleidung abzugeben. Es gibt viele Afrikaner, die das nur zerreißen, was die Europäer ablegen. Das ist auch gar nicht gut. Die Mentalität der Menschen ist da ganz schwierig. In Uganda ist die Not so riesengroß, dass wir überwältigende Dankbriefe bekommen haben. Alle Pakete kamen an. Am nächsten Freitagabend kann man noch Kleider abgeben zwischen 4 und 6 Uhr abends. Oder man kann es einfach selbst abstellen im Untergeschoss des Gemeindehauses, vor der Bibelstunde oder so. Das Geld bitte im Gemeindebüro abgeben oder einem der Gemeindemitarbeiter und Begrüßungsleuten geben oder beim Opfer in einem Umschlag einwerfen, schreiben Porto-Pakete. 4 Mark beträgt das Kilo im Moment. Wir können auch Geldspenden brauchen, weil Lebensmittel so unheimlich teuer sind, dass sogar dieses sich lohnt zu schicken. Es soll für uns ein Zeichen der Liebe sein. Wir haben etwas Schlechtes gewesen, wenn wir unsere gebrauchten Kleider ausziehen und uns neue anschaffen und dann das noch als Liebe verschenken, nicht? Für Afrika tut's, das ist ja auch eine falsche Einstellung. Aber wir merken, dass uns Gott eine Möglichkeit gegeben hat, mit den Dingen sorgsam umzugehen. Und dann wollen wir dies praktizieren. Nur noch am Freitag, dann bitte keine Kleider mehr bringen, weil wir keine Lagermöglichkeiten haben. Nur bis Freitag. Heute Nachmittag ist das Jahresfest des Evangeliumsdienstes für Israel. Da möchte ich Sie sehr darauf hinweisen. Da spricht der Baruch Maos. Ein Judenchrist, der eine ganz wichtige Bedeutung hat in Israel. Das ist im Ferienheim Weidachtal um 2:30. Epplestraße 205 in Dägerloch. Epplestraße 205 in Dägerloch. Suchen Sie es auf dem Stadtplan. Ich kann Sie nur sehr herzlich dazu einladen, das sehr empfehlen. Und das letzte Wort zu unserem Opfer. Wir wollen den Dienst des Ehepaars Kuret draußen in Bolivien unterstützen. Wir haben uns vor 15 Jahren getroffen, als ich Jugendpfarrer im Bezirk Sulz war. Er stammt aus dem Bezirk Sulz. Und mich bewegt das, wie Menschen ihr Leben bringen als Opfer in großen, schwierigen Umständen, auch unter großen Entbehrungen. Und wir wollen diesen Dienst mittragen durch das Opfer für die schweizerische Indianermission, in deren Dienst sie stehen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.